Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er sagt: Liebe, Wahrheit und Frieden. Wir wollen beten. Allein in deinem Lichte wird Herz und Angesicht erfüllt mit Lust und Klarheit zum Wege deiner Wahrheit. Amen. Wir beten weiter in der Stille. Herr, lass deine Todesfeinde an mir nicht verloren sein. Amen. Wir hören ein Wort der Heiligen Schrift. Steht im ersten Johannesbrief, im vierten Kapitel. Daran ist erschienen die Liebe Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, dass wir durch ihn leben sollen. Darin steht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott also geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Und wir haben gesehen und Zeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat zum Heiland der Welt. Welcher nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Herr, dein Wort ist meines Herzens Freude und Trost. Amen. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir hatten angefangen, einzelne Worte aus dem 34. Psalm zu besprechen, diesem Lied Davids. Und wir hören heute Vers 9. Schmecket und sehet,
wie freundlich der Herr ist. Wohl dem, der auf ihn traut. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Jetzt muss ich vorher, ehe ich den Text auslege, eben sagen, erschrecken Sie nicht, wenn ich nach der Predigt schnell weglaufe. Ich habe um 9:30 in der Stadthalle in Mülheim einen Gottesdienst zu halten, im Rahmen der Terstegen-Zruh-Konferenz. Es macht ein anderer da den Schluss hier. Meine Freunde, als ich noch Student war, da sagte mir mal ein Freund, das war so nach dem Ersten Weltkrieg, Zeit der Jugendbewegung, da sagte mir mal ein Freund, wenn ich eine Rose sehe, die sich entfaltet, dann könnte ich weinen über so viel Schönheit. So wird kein Junge von euch mehr sprechen, nicht wahr? Wir waren damals Romantiker. Ich sehe, wie er grinst über solche Worte. War auch nicht schlecht. Aber ich muss gestehen, dass es mir so wie diesem Freund geht vor manchen Bibelworten. Dass sie mich bis zur Erschütterung packen können in ihrer Fülle und ihrer Schönheit. Und es geht mir dann, wie die Braut im Hohen Lied Salomos sagt, er erquickt mich mit Blumen. Ich finde, unser heutiges Textwort gehört für mich seit langem zu diesen überwältigend schönen Worten. Und wenn ich ein Heide wäre, würde ich sagen, schön ist das, nicht? Schon sprachlich, nicht? Aber nun der Inhalt. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ich möchte, wenn ich jetzt dieses Wort auslege, mir Mühe geben, dass ich die Blumen nicht zerrupp, wie im Naturkundeunterricht haben wir früher so die Staubfäden zählen müssen und so Blumen auseinanderreißen. Gebe Gott, dass ich nicht so mache bei der Auslegung, sondern dass ich Ihnen die Schönheit dieses Wortes zeigen kann. Aber jetzt wollen wir nicht mehr von Blumen reden, sonst werdet ihr nervös. Gibst du, nicht? Schrecklich, wie wenig. Also reden wir mal ohne Bild. Wir haben in diesem Wort ein Bekenntnis, ein ganz großes, überwältigend großes, wundervolles Bekenntnis aus dem Mund des Königs David. Allerdings, als David das sagte, war er noch nicht König, sondern da war er ein ganz elender, armer Flüchtling. Und gerade das gibt diesem Bekenntnis seine besondere Schönheit. Wir wollen als Überschrift über die Predigten die Auslegung schreiben, ein ganz großes Bekenntnis. Und ich habe wie üblich drei Teile. Ein ganz großes Bekenntnis. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Erstens, die Voraussetzung für dieses Bekenntnis. Schmecket und sehet, also die Voraussetzung. Ich möchte gerne, dass Sie es nachsprechen könnten, nicht? Aber das hat Voraussetzungen. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Das kann nur einer sagen, der diesen Herrn tatsächlich persönlich kennt und Erfahrungen mit ihm gemacht hat. Und Sie werden fragen, gibt es denn das überhaupt? Der große Aufklärer Lessing, nicht? Der hat ja das Wort gesagt, ich kann es jetzt nicht wörtlich zitieren, wenn Gott in der rechten Hand die Wahrheit hätte und in der linken Hand das ewige Suchen und würde mich fragen, was willst du? Dann würde ich sagen, mein Gott, die Wahrheit ist nur für dich, gib mir das ewige Suchen. Wir sind über diese Aufklärung nicht hinausgekommen. Vor ein paar Wochen hat ein bedeutender Professor, zu meinem Kummer war es auch noch ein Theologieprofessor, Evelyn, in einer großen Versammlung folgenden Satz gesagt. Was soll das heißen, dass Menschen sagen, ich suche Gott, ich habe Gott gefunden? Was soll es heißen, wenn Menschen sagen, ich habe Gott gefunden? Das kann doch nur heißen, wir können es nicht lassen, weiterhin nach ihm zu suchen. Das ist die Fortsetzung von Lessing. Und in der großen Versammlung hat ihm kein Mensch widersprochen. Dies ist die Religion des westdeutschen Menschen, soweit er überhaupt eine Art, nicht? Ich suche Gott, ich ahne Gott, ich. Wenn David in dieser Versammlung gewesen wäre, dann wäre er aufgesprungen und gesagt, Moment mal, in der Wüste dieser Welt bin ich nicht am Suchen nach einer Quelle, sondern ich bin an der Quelle und trinke daraus. Ich kenne den Herrn. Ich kenne ihn. Ich kann was aussagen über ihn. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Sehen Sie, es ist allgemeine Meinung bei uns heute und in der ganzen zivilisierten Welt, glaube ich, dass das Evangelium eine sehr nebelhafte Sache ist. Und wie viele Konfessionen gibt es schon? Die Theologen sind ja selber nicht einig, nicht? Und schließlich haben wir anders zu tun, als nach der Wahrheit auf dem Gebiet zu forschen. Und so ist man überzeugt, dass die drei Viertel von ihnen sind überzeugt, dass Evangelium eine sehr nebelhafte Sache ist. Zumindest so nebelhaft, dass man nicht im Alltag mit rechnen kann. Nicht? Im Büro und in der Autowerkstatt und die Hausfrau mit ihrer Konstruktade, wie sie gerade die Wäsche fabriziert oder wie, verstehe nicht viel davon. Nicht, da hat das also, da kann ich das Evangelium nicht einkalkulieren. Das ist kein sicherer Faktor. Man ist die allgemeine Meinung, Evangelium, das ist Religion, das ist Ahnen und Suchen. Darf ich in aller Deutlichkeit sagen, in der Bibel steht es anders. Da spricht ein David, ich kenne ihn. Ich habe ihn gefunden und er hat mich gefunden, der Herr. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Ganz gewiss bekomme der Bibel die Verheißung, ganz ernst gesagt, dass man den Herrn suchen solle. Und das ist ein gefährlicher Leichtsinn, ist, wie wir mit Gott umgehen. Ein gefährlicher Leichtsinn. Wird sehr ernst gesagt, suche den Herrn, solange er zu finden ist. Aber wir haben noch die Verheißung, dass man ihn finden kann. So ihr mich von ganzem Herzen sucht, spricht er, will ich mich von euch finden lassen. Ist nicht so. Will ich mich von euch finden lassen. Der Bibel ist keine Rede davon, das Evangelium eine nebulose Angelegenheit für etwas bewegte und gebildete Seelen ist. Keine Rede, sondern da ist lauter Gewissheit. Moses sagt, er ist ein Fels. Das spricht einer, der den Herrn kennt. Paulus sagt, ich bin gewiss, dass nichts mich scheiden kann von der Liebe Gottes in Christo Jesu. Das spricht einer, der im Alltag mitrechnet, mit dem Evangelium. Und wenn Sie erstmal unser Gesangbuch aufschlagen, das ist so voll strahlender Gewissheit. Ich kann nicht umhin, Ihnen zwei Verse eben aufzusagen, zu zitieren von dem wundervollen Liederdichter Paul Gerhardt. Hören Sie. Herr, mein Hirt, Brunn aller Freuden, du bist mein, ich bin dein. Niemand kann uns scheiden. Das ist Gewissheit, nicht? Ich bin dein, weil du dein Leben und dein Blut mir zu gut in den Tod gegeben. Du hast mir gekauft, darum gehöre ich dir. Du bist mein, weil ich dich fasse und dich nicht, oh mein Licht, aus dem Herzen lasse. Es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass gerade diese Verse deutlich machen, dass man des lebendigen Gottes nur gewiss werden kann, durch Jesus. Jetzt hat mir mal einer gesagt, bei Ihnen ist dauernd von Jesus die Rede. Sage ich, aber klar, Mann, das ist nicht ein Hobby von mir. Sondern, wenn ich nicht begreife, dass Gott in Jesus aus seiner verborgenen Dimension gekommen ist und sich offenbart hat, bleibe ich im Nebel. Gott ist ein verborgener Gott. Da ist jedem Schwanken und Zweifel Tür und Tor geöffnet. Darf ich ihn einhämmern? Nur in Jesus, in dem Sohne, können wir Gottes gewiss werden. Nur. Alles andere Reden von Gott ist ein Wandern im Nebel. Und David spricht hier von Jesus. Wenn er sagt, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, dann spricht er von Jesus. Die unter Ihnen, die die Bibel kennen, sagen, aber David hat 1000 Jahre vor Jesus gelebt. Er spricht von Jesus. Ich möchte das, nachdem ich es ein paar Mal in den letzten Predigten angedeutet habe, eben begründen, für die, die die Bibel lieben. Sehen Sie, es gibt einen evangelischen Grundsatz, der heißt, die Bibel muss durch die Bibel ausgelegt werden. Im Neuen Testament, an einer entscheidenden Stelle, hat ein Apostel, der Apostel Petrus, eine ganz große Rede gehalten, voll des Heiligen Geistes, am Pfingsttag. Und da spricht er von David und seinem Psalm. Und da sagt er, David war ein Prophet und sah den kommenden Heiland. Und Petrus sagt, er spricht von dem Kreuz und der Auferstehung Jesu. Wie freundlich der Herr ist, da ist die Rede von Kreuz und Auferstehung Jesu. Und der Herr Jesus selber, der mir ja nun mehr wert ist als sämtliche Theologieprofessoren und klugen Leute unserer Tage, hat selber dieser Auslegung recht gegeben. In der Zeit Jesu kannte jeder in Israel den anderen Psalm, in dem der David vom Herrn spricht, den 23. Psalm. Sie kennen ihn auch alle. Doch Herr ist mein Hirte. Und da tritt Jesus auf und sagt, ihr kennt diesen Psalm. Der gute Hirte bin ich. Ich bin der gute Hirte. Ist Ihnen deutlich? Nur in Jesus wird man des lebendigen Gottes gewiss. Darum finde ich es beunruhigend, dass so viel geredet wird in der Kirche von Gott, von Religion und dass von Jesus die Rede ist. Dann marschieren wir in den Nebel. Der alte Pastor von Bodelschwing schickte Schwestern nach Kairo. Und da haben sie gesagt, da werden wir keine lutherische Kirche Ravensbergs haben. Wo sollen wir uns hinhalten? Da hat Bodelschwing gesagt, wo das Kreuz Jesu im Mittelpunkt steht, da seid ihr richtig. Und ich möchte einen Pfarrer, der von seiner Gemeinde geht, nicht, doch so einige Richtlinie mitgeben. Wo das Kreuz Jesu im Mittelpunkt steht, da sind sie richtig. Alles andere ist Nebel. Die Welt ist völlig dunkel. Ich kann nirgendwo Spuren Gottes entdecken. Nirgendwo. Aber er hat seinen Sohn gegeben. Für mich sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Hier bleibt alles hell. Hier ist alles hell. Hier ist Licht. Von dem ist die Rede. Und sehen Sie, das ist die Voraussetzung für so ein Bekenntnis, dass man Jesus kennt. Und nun zum Zweiten. Ich habe gesagt, das Ganze ist ein herrliches Bekenntnis. Die Voraussetzung ist, dass man den Herrn kennt, sonst kann man so gar nicht reden. Zweitens, wir müssen achten auf den Zeitpunkt dieses Bekenntnisses. Also wer im ersten Teil, sage ich, immer ein bisschen müde geworden ist, steige ich im zweiten wieder ein. Nicht wahr? Wir müssen achten auf den Zeitpunkt dieses Bekenntnisses. Seien Sie, die Dinge stören ein bisschen. Wir können jetzt nicht große Palabras. Ich kann nicht weitermachen, ehe nicht diese Dinge geklärt sind. Jetzt stehen Sie beide und der Stuhl steht leer. Das ist wundervoll. Wir sind höfliche Leute. Ich setze Sie bitte in hier. Verzeihen Sie, ich kann nur reden, wenn Sie mir alle zuhören. Das ist ja nicht ein Ausschank, wo es predigt, wie es regnet. Wir müssen achten auf den Zeitpunkt dieses Bekenntnisses. Meine Freunde, in der Einleitung zu dem Psalm wird uns ganz klar gesagt, in welcher Situation David das gesagt hat, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Und ich kann Ihnen sagen, das ist verblüffend. Sehen Sie, dieser David wurde völlig ungerecht, das kann ich jetzt nicht ausführen, verfolgt von dem verworfenen König Saul. Und der Saul hat es ernst gemeint. Er trachtet David wirklich nach dem Leben. David muss um seines Lebens willen flüchten in die Wüste, auf die Dauer nicht tragbar. Und da flieht er zu den Feinden Israels, zu den Philistern. Und dann muss er entdecken, dass hier er seines Lebens auch nicht sicher ist. In letzter Not, mit knapper Mühe, entkommt er durch eine List. Er stellt sich wahnsinnig und die Heiden wagen, ein wahnsinniges Tabu ist, nicht anzutasten. So entkommt er. Und nun sitzt er in der Wüste, völlig einsam. Völlig einsam, unendlich bedroht. Im Grunde hat die Welt keinen Platz für ihn. Schauerlich preisgegeben. Und meine Freunde, da denkt er über Gott nach. Und das ist einfach naheliegend, dass er wie der Mensch unserer Tage sagt, wenn Gott so mit uns umgeht, dann schmeiße ich meinen Glauben über Bord. So sagen wir doch, nicht? Wenn so mit uns schmeiße ich meinen Glauben über Bord. Oder wenn er das nicht kann, dann sagt er, wenn er die Realität Gottes kennt, dann sagt er vielleicht wie der Mann im Gleichnis Jesu, ich weiß, dass du ein harter Herr bist. Und sehen Sie, dass das Wunder des Glaubens verblüffte dieses Textes. In dieser Lage, preisgeben, einsam, bedroht, da bekennt David, schmecket und sehet, wie freundlich mein Herr ist. Das ist nicht ein Hohn in dieser Situation. Und das können Sie nur verstehen, wenn Sie den zweiten Teil mitnehmen. Wohl dem, der auf ihn traut. Das ist ein bisschen nichtssagend für uns. Sehen Sie, man muss da den hebräischen wörtlichen Text nehmen. Da heißt es, selig der Mann, der bei ihm sich geborgen hat. Der jüdische Professor Martin Buber, den wir ja in den letzten Tagen immer angezogen haben, in Tel Aviv, ein Jude, hat eine wundervolle Psalmübersetzung rausgegeben, der übersetzt das, O Glück des Mannes, der in ihm sich birgt. O Glück, also Frau können Sie einsetzen, nicht? Des Mannes, der in ihm sich birgt. Sehen Sie, die Philosophen unserer Tage, die wissen viel zu reden von der Ungeborgenheit des Menschen. Gefährdet, preisgegeben, so sagen sie, sind wir ins Dasein geworfen. Und wenn Sie ein schönes Bankkonto haben und wenn Sie eine wundervolle Wohnung haben, dann sind Sie doch preisgegeben, gefährdet, ungeborgen, hingegeben allen unheimlichen Mächten von außen und den noch unheimlichen, die von innen kommen. Die schrecklicheren kommen ja immer von innen. Und denken Sie, dieser David, der Verfolgte, an dem sichtbar wird, wie man preisgegeben ist, der sagt, ich bin geborgen. O Glück des Mannes, der bei ihm geborgen ist. Er schaut, der Prophet, auf das Kreuz Jesu, auf den Mann der Dornenkrone. Bitte tun Sie es mit ihm. Und da fasst er es. Du bringst mir Gott. Und du bringst mir die Liebe Gottes. Und du nimmst alle meine Schuld weg, die zwischen ihm und mir steht. Alle meine Schuld. Du bringst mir Vergebung der Sünden. Und du machst mich zum Kinde Gottes. Und nun bin ich geborgen. Die Antwort auf die ganze Philosophie unserer Tage ist dieser Psalm 39 und 34 Psalm. David drückt es mal anders aus, ich habe den Vers neulich zitiert. Wie teuer ist deine Güte, Gott, dass Menschenkinder unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht haben. Das ist geborgen. Das ist geborgen. Das ist ein Bekenntnis, nicht? Preisgegeben, einsam, bedroht, nichts mehr in der Hand. Glück des Mannes, der geborgen ist. Ich vergesse nicht, glaube ich, habe schon mal erzählt, die Geschichte, wie ich als ganz junger Pastor einen schrecklichen Auftrag hatte. Der war der Vater der Terstegen Crew-Konferenz, ein Kaufmann Böhmer, ein lieber Bruder. Und der war verunglückt mit dem Auto und lag in Ratingen im Krankenhaus. Inzwischen stirbt ihm die Frau. Ich habe sie morgens beerdigt. Und es war die Zeit der Wirtschaftskrise, so 29, wo auch die festesten Häuser in Not kamen, in Sorge. Und dann musste ich nachmittags hin und ihn besuchen. Ich war ein junger Kerl. Was soll ich dem alten Mann zum Trost sagen? Dem nun plötzlich, während er da liegt, alles zerschlagen wird. Mit schwerem Herzen drücke ich die Klinke runter und gehe in das Zimmer rein. Und ehe ich den Mund aufmachen kann, sagt er mir mit einem unaussprechlichen Gesichtsausdruck: Bruder Busch, ich bin geborgen. Da brauchte ich nichts mehr zu sagen. Glück des Mannes, der in ihm geborgen ist. Das ist was anderes als Religiosität, ne? Verstehen Sie? Das ist Existenzveränderung, das neues Dasein. Das bekennt David hier. Das bekennt er. Mitten in seiner Preisgegebenheit. Ich bin geborgen in ihm. Und lassen Sie mich noch kurz ein drittes sagen. Ein wundervolles Bekenntnis. Wir sahen die Voraussetzungen. Man muss den Herrn kennen. Wir sahen den Zeitpunkt, dass dieses Bekenntnis unabhängig ist, völlig von unserer Situation. Und das Dritte, was ist der Sinn dieses Bekenntnisses? Drittens, was ist der Sinn dieses Bekenntnisses? Sehen Sie, David hat dieses Bekenntnis, was er allein sich ablegte, in der Wüste aufgeschrieben, damit spätere Geschlechter, und das sind 3000 Jahre jetzt her, es hören. Wir hören es, 3000 Jahre liegen dazwischen und fühlen Sie, wie aktuell das ist, viel aktueller als mancher Käse, der in der Zeitung steht. Und merkwürdig, David gibt diesem Bekenntnis nicht diese Form. Ich habe geschmeckt und gesehen, wie freundlich der Herr ist. So sieht ein Bekenntnis aus. Sondern er gibt ihm die Form eines Imperativs. Schmecket, sehet. Das heißt, hier ist viel mehr als ein Bekenntnis. Hier ist eine Botschaft an die Welt. An alle Zeiten und alle Kontinenten und Menschen aller Farben und Rassen. Eine Botschaft an Sie und mich. Hier ist ein Ruf. Ein Ruf zu Jesus. Ein Ruf zu Jesus, der auferstanden ist von den Toten. Der da ist. Gott öffne Ihnen die Augen. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Das ist ein Ruf zu Jesus. Und nun geht dieser Ruf durch Jahrtausende bis zu uns. Ich meine, wir sind besonders berufen, ihn zu hören. Denn es hat selten eine Generation gegeben seit dem 30-jährigen Krieg, die so preisgegeben war den Ängsten der Welt und den unheimlichen Mächten. Und die so labil war, das fühlen wir doch alle, wie labil wir sind, ne? Das Gute, das ich tun will, tue ich nicht. Und da kommt zu uns die Botschaft: Glück des Mannes, der sich in ihm birgt. Schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist. Gibt es eine größere Botschaft? Aber, sehen Sie, in meinem Hause wimmelt es augenblicklich von Enkelkindern, nicht? Und da lachen Sie, das ist wirklich zum Lachen. Und da habe ich neulich mal gesehen, wie meine Frau einem Kind die Flasche geben wollte, so ein Baby. Und das schrie fürchterlich in Verzweiflung und Hunger, nicht? Und zappelte und vor lauter Zappel und Geschrei hat es gar nicht gemerkt, dass die Flasche längst da ist. Schlug sah ich immer weg in seiner Verzweiflung. Und so kommt mir der moderne Mensch vor. In all seiner Pracht. In jedem modernen Roman klagt er sein Leid von seiner Preisgegebenheit und von den Lebensängsten und von der Hilflosigkeit der Sexualität gegenüber und seiner Labilität. Er klagt sein Leid. Oder er sucht seine Ängste zu vergessen in Arbeit, Arbeit, Arbeit war dein Leben, ich dachte so an dich. Oder im Jubel zu politischen Persönlichkeiten hin. Gott sei Dank tauchen ja wieder welche auf, wo man brüllen kann, nicht? Ach, wie tröstlich ist das für einen richtigen Deutschen, nicht? Oder er sucht ihn, in Vergnügen, in denken Sie, was alles los ist, nicht? Suchen wir unsere Ängste zu vergessen, wie das kleine Kind, das die Flasche nicht sah. Unser Heil sehen wir. Sehen wir unser Heil? Schmecket und sehet, wie freundlich Jesus ist, der am Kreuz hängt, mit der Dornenkrone, der Auferstandene, der Sünderheiland, der Frieden mit Gott schenkt. Glück des Mannes, der bei ihm sich birgt. Hören wir die Botschaft, hören wir sie. Lassen uns stille werden vor dem Kreuz Jesu. Sehen wir ihm in sein Angesicht, bis wir es aus seinem Munde hören. Kommet her zu mir alle, von David bis zu ihnen, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir wollen beten. Herr, ich danke dir, dass du da bist und dass du starbst für uns und dass du unser Gewissen heilen kannst und dass du lebst. Gib doch uns offene Augen für das eine, was jetzt nötig ist. Amen. Wir wollen stehen bleiben und aus dem Liede 208 den zweiten Vers singen.
Auf uns und gib uns Frieden. Amen.